Lassen wir mal die Gedanken fließen. Was würde fehlen, wenn es keine Christen auf dieser Welt geben würde? Mir fällt als erstes ein, keine Kirchen, keine Gebote, keine gesetzlichen Feiertagen, keine Hochzeiten, keine Taufen, keine Jugendzentren, keine Caritas. Matthias Sellmann, Professor für Pastoraltheologie in Bonn, dem fällt noch viel mehr ein. Er hat ein ganzes Buch geschrieben unter dem Titel »Was fehlt, wenn Christen fehlen?« Ja, wenn ich mir vorstelle, es gäbe keine Christen, ich gucke hier aus dem Fenster, dann muss ich natürlich als erstes denken, der Dom wäre weg und viele andere Kirchen auch. Aber ich vermute, das ist das nicht das, was Sie meinen, oder?
Ja, also bis der Dom in Köln weg wäre, ich glaube, das ich auch nicht. Das wollen wir natürlich alle nicht. Nein, ich beziehe mich darauf, dass wir ja alle wissen und die Zahlen gehört haben, dass so etwa ab dem Jahr 2030 werden weniger als 50% der in Deutschland Lebenden weder katholisch noch evangelisch sein. Und damit tritt schon so etwas wie eine kulturgeschichtliche Wende, eine Zäsur ein, weil unser Land hier und unsere Gegend immer sehr christlich geprägt war, seit vielen Jahrhunderten. Und ich habe mir gedacht, die Frage lohnt sich, sich zu fragen, warum das eigentlich bedauerlich sein könnte. Und zwar jenseits der Sachen, die so auf der Hand liegen und die Sie eben aufgezählt haben. Also dass dann natürlich weniger Leute Eucharistie feiern oder in den Dom gehen, das ist klar. Aber gibt es noch was Tieferliegendes, was Kulturelles, ein Lebenswissen, ein Klugheitswissen, das dann fehlen würde? Und das hat mich interessiert.
Und zu welcher Antwort sind Sie gekommen mit sich selber? Was würde uns fehlen?
Ja, es wird Sie nicht wundern, als Christ, der ich auch wirklich gerne Christ bin, bin ich tatsächlich der Meinung, dass wirklich was fehlt, nämlich eine bestimmte Variante von Lebensklugheit. Die religiöse Menschen sagen ja, man kann geistlich leben, also man kann aus Ressourcen leben, aus Weisheiten, aus Ritualen, aus kulturellen Intelligenzen kann man leben, und das tun die Christen auch. Und ich habe versucht, in diesem Buch einfach mal sozusagen die zentralen Kompetenzen herauszufinden, die in dieser typisch christlichen geistlichen Lebensklugheit stecken. Und da muss ich kurz vorwegschicken, dass das Wort geistlich, dieses Adjektiv geistlich leben, hat ja einen schlechten Ruf. Das klingt ganz schnell so tugendhaft und fromm und blutleer, akademisch und auch sehr frömmelnd vielleicht. Und ich wollte erstmal freilegen, dass geistlich eine sehr robuste, eine sehr kräftige und eine sehr intelligente Form des Lebensumgangs ist. Und dann habe ich sozusagen einfach mal geguckt, was sind denn so die drei Grundkompetenzen, die ich sagen würde, die haben die Christen sehr gut entdeckt.
Nämlich?
Soll ich die aufzählen?
Ja.
Genau, also da haben wir als erstes mal, dass Christen in der Lage sind oder durch ihren Glauben sehr schnell in die Lage versetzt werden, sich einfach der Lebensherausforderung zu stellen, der sie gegenüberstehen. Das heißt, Christen, durch die Schöpfung kommt das. Also die sagen ja, die Welt ist geschaffen und deswegen ist sie auch von einem guten Gott geschaffen. Deswegen stelle ich mich einfach dem, was mir entgegenkommt. Ich renne nicht weg. Und die erste Kompetenz, ich nenne die Physis, ist die Physiskompetenz, bedeutet, ich muss immer weniger wegrennen. Das Christsein kann mich dazu bringen, immer weniger wegrennen zu müssen vor den unangenehmen Dingen, vor meinen eigenen Abgründen, vor nervigen Kollegen, aber auch vor schwierigen Lebensverläufen, vor Scheitern. Ich muss immer weniger wegrennen. Das scheint mir eine ganz wichtige und auch attraktive Form zu sein. Das Zweite ist dann, Christen lernen durch Jesus von Nazareth, ihrem großen Gründer und Vorbild, dass sie aus sich herausgehen können. Also das Zweite wäre, aus sich herausgehen können, dem Nächsten lieben können, das heißt wirklich dem anderen Raum in mir schaffen können, aus meiner Komfortzone rauszugehen und mich in das Glück des anderen hinein zu engagieren. Das ist eine Sache, die man meiner Meinung nach doch deutlich bei Jesus von Nazareth lernen kann. Und das Dritte ist dann Dynamis, nenne ich das. Das heißt, die Christen erzählen, dass wenn sie das tun, wenn sie Physis und Kenosis, also dieses aus sich herausgeben, leben, dass dann was passiert, nämlich dass sich eine Kraft von außen einstellt, die man vorher nicht so auf dem Zettel hatte. Also die Christen, wie auch überhaupt religiöse Leute, erzählen, dass es sowas wie eine Kraft gibt, die dich dann hochnimmt und die dir Möglichkeiten gibt, von denen du gar nicht dachtest, dass du sie hast. Das wäre, würde ich mit dem Heiligen Geist gerne in Verbindung bringen, der dritten Person, dritten göttlichen Weise, sodass wir Vater, Sohn und Geist im Glaubensbekenntnis der Christen haben. Aber jetzt haben wir das mal nicht dogmatisch hergeleitet oder liturgiewissenschaftlich oder so, sondern vom Leben her. Und das hat mich interessiert.
Die Uni Bochum hat ja ihre These auf Twitter verkürzt dargestellt und gesagt, immer weniger Christen bedeutet immer weniger Lebensklugheit. Warum ist denn das falsch?
Ja, weil das sich so anhört, als hätten nur die Christen Lebensklugheit und wenn die Christen weg sind, ist weniger Lebensklugheit da. Das ist wirklich exakt das Gegenteil von dem, was ich ausdrücken will mit diesem Buch, weil mich interessiert, wie Menschen ihr Leben meistern und zwar, ob sie das religiös oder nicht religiös machen, das ist gar nicht meine erste Frage. Mich interessiert, wie meistert man sein Leben, wie kommt man anständig und fair und auch kreativ durch sein Leben, ehrlich. Und da habe ich bei den Christen starke Leute erlebt, die das können. Ich habe es auch bei anderen erlebt, zum Beispiel bei nicht, bei politisch engagierten Leuten oder bei Leuten, die eben gar nicht vorhaben, in eine religiöse Bindung einzusteigen. Also nicht Lebensklugheit fehlt, sondern eine bestimmte Variante von Lebensklugheit. Die würde fehlen. Und für die werbe ich natürlich auch bei denen, die gar nicht an Gott glauben.
Und Sie haben dem Buch ja auch ein kleines Giveaway beigelegt. Da geht es dann nicht nur um die geschriebene Sprache, oder?
Ja, da bin ich ehrlich gesagt richtig stolz drauf und das kann ich auch sein, weil dahinter ein großes Team steht, auf das ich auch stolz bin. Das heißt, wir haben hier mal den Ehrgeiz gehabt, in diesem kleinen Büchlein, ist wirklich ein kleines, auch leicht und schnell lesbares Büchlein, eine Karte einzulegen und damit Theologie auf anderen Wegen zugänglich zu machen. Da sind QR-Codes, also man geht mit dem Handy über die Karte und dann haben wir eine ganze Fernsehshow gedreht zum Inhalt des Buches. Wir haben einen ganzen Konzertfilm aufgenommen. Wir haben Comedy zu dem Buch gemacht. Wir haben einen Bilderzyklus, kann man da bekommen. Und wir haben die Karte mit Duftlack besprüht, sodass, wenn Sie an der Karte reiben, dann entfaltet sich ein wunderbarer Duft. Und das ist der Duft einer der vier Kompetenzen des Christseins. Wir haben aus diesen Kompetenzen Duftraumdüfte kreiert, zusammen mit einem sehr bekannten Parfümeur. Und deswegen kann man sozusagen auch Theologie riechen. Und so ist unsere Idee, Theologie zum Lachen, Theologie zum Anschauen, Theologie zum Riechen, Theologie zum Hören und natürlich auch Theologie zum Lesen und Nachdenken. Aber das ist natürlich auch mein Wunsch als Theologe, dass wir einfach populärer, schneller und auch ein bisschen fröhlicher rüberkommen und mit zum Teil ja schweren Gedanken, dass die dann doch auch zu anderen Wegen erschließbar sind. Das ist mir ein großes Anliegen.
Was fehlt, wenn Christen fehlen? Eine ganz besondere Art der Lebensklugheit, sagt Matthias Sellmann, Pastoraltheologe in Bochum im Domradio und in seinem neuen Buch Was fehlt, wenn Christen fehlen? Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.